Es ist Urlaubszeit und so mancher macht sich auf den Weg mit der Bahn. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte. Herr Meier steht vor dem Fahrkartenautomaten. Er ist ein regelmäßiger Bahnfahrer, aber bisher war er immer am Schalter. Jetzt ist der Schalter geschlossen und er braucht eine Fahrkarte und rätselt und tippt und liest. Und da steht, drücken Sie Enter, wenn Sie weiter wollen, oder gehen Sie auf die Tabulatur zurück ins Menü. Himmel, wer soll das verstehen, schimpft Herr Meier. Neben ihm am anderen Automat ein junger Mann. Das ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Wo wollen Sie denn hin? Nach Dresden. Aber verstehen Sie denn was von diesen Automaten? Ja, das trifft sich ja gut. Wenn Sie nach Dresden wollen, dann können wir sogar zusammenfahren. Während er redet, tippt er auf dem Automaten rum. Haben Sie eine Bahnkarte? Fragt er noch Herrn Meier. Ja, ich fahre sehr viel mit dem Zug. Aber heute ist halt ausgerechnet der Schalter geschlossen. Sehen Sie, schon ist alles fertig. Sie brauchen nur noch bezahlen und schon wird Ihre Karte ausgedruckt. Beide gehen gemeinsam zum Zug und setzen sich in ihr Abteil. Da kommt ein dritter Gast hinzu. Während er sich gerade so einrichtet, klingelt sein Handy. Er fummelt danach und tippt verzweifelt darauf rum. Plötzlich hört das Handy auf zu klingeln. Du, ein Mist, sagt er, jetzt ist das Gespräch weg. Ach, diese neuen Telefone werden aber auch immer komplizierter. Ich verstehe diese vielen Knöpfe einfach nicht mehr. Darf ich Ihnen helfen, sagt der junge Mann, der schon am Automaten geholfen hatte. Ich habe auch so eins. Sehen Sie, drücken Sie einfach hier unten und schon steht die Verbindung. Das ist ja ganz einfach. Man muss es nur erklärt bekommen. In dem Moment kommt der Schaffner. Er kontrolliert die Fahrkarten in der üblichen Weise. Jeder hält ihm sein Billett hin. Plötzlich sagt er zu Herrn Meier, zeigen Sie mir doch bitte Ihre, nein, er sagt zu dem Gast, zu dem jungen Mann, zeigen Sie mir doch bitte noch Ihren Bahncard. Ich besitze keine Bahncard, sagt der junge Mann. Dann müssen Sie nachlösen. Der Fahrschein ist ermäßigt mit Bahncard. Aber ich hatte eine Fahrkarte zum vollen Preis am Automaten gelöst. Meldet sich Herr Meier, ich habe eine Bahncard. Aber auf meinem Fahrschein ist die Bahncard nicht eingetragen. Lassen Sie uns einfach tauschen. Die beiden Herren tauschen die Fahrkarten aus. Der Schaffner ist völlig verdutzt. Also Moment mal, was ist denn hier los? So einfach geht das nicht. Herr Meier erklärt die Situation am Fahrkartenschalter, die beide gelöst haben und offensichtlich in dem Hin und Her die Karten vertauscht wurden. Na, das muss ja einem erstmal einer erklären, damit man es versteht. Gute Weiterreise. Als er die Tür zuschiebt, klingelt das Telefon des dritten Fahrgastes. Er holt es kennerisch heraus, drückt die Taste und ist ganz glücklich, dass die Verbindung gleich beim ersten Mal steht. Er nickt den beiden fröhlich zu und verlässt das Abteil, um ein Gespräch in Ruhe führen zu können. Urlaubsstimmung, könnte man meinen. Vier Personen, die irgendwie alle glücklich ihre Reise fortsetzen. Eine richtig schöne Urlaubsgeschichte und ich habe gedacht, in die Urlaubszeit passt es, wenn ich Ihnen noch eine Urlaubsgeschichte erzähle. Eine aus der Bibel. Ich lese den Predigttext von heute. Er steht in der Apostelgeschichte und greift diese kleine Bahnepisode nochmal in einer ganz anderen Weise auf. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las. Und er fragte: Verstehst du denn auch, was du liest? Er aber sagte: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seinen Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet da? Sagt er das von sich selbst oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesen Schriftworten an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, das ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Was ist wichtig, dass man seine Straße fröhlich ziehen kann? Ich möchte mit Ihnen mal diese Situation ein wenig näher betrachten, denn es ist keine Urlaubsgeschichte. Es ist die Geschichte eines Neuaufbruchs in der Gemeinde. Drei Gedanken dazu und eine Frage. Der erste Gedanke: Menschen auf der Suche nach Gott werden nie allein gelassen. Ich habe Ihnen den Text nach der neuen Luther-Übersetzung vorgelesen und vielleicht kennen einige von uns auch noch die alte Übersetzung. Da sind ein paar andere Worte drin und man hat das so ein bisschen harmonisiert, damit es auch verständlich wird. Ich möchte mich aber gerne an drei Worten ganz kurz aufhalten. Da ist von dem Äthiopier die Rede. Äthiopien ist auf den klassischen Landkarten, die manchmal in unserer Bibel drin sind, gar nicht mehr mit drauf. Das Äthiopien der damaligen Zeit war ein Weltreich und umfasste im Grunde genommen das nördliche Mittelafrika. Vom Osten bis zum Westen ging es und bis hinunter zum Äquator, aber nicht bis ganz nach oben ans Meer, denn da war ja Ägypten und die ganzen Hochkulturen. Dieses Weltreich Äthiopien wird auch Nubien genannt, hat verschiedene Phasen durchgemacht, aber es ist eine Gegend jenseits des Bewusstseinshorizonts der damaligen Welt. Wenn ein Äthiopier kam, dann war das eben kein Araber und auch kein Ägypter. Und wer Afrika ein bisschen kennt, weiß, dass je mehr man zum Äquator kommt, auch die Hautfarbe dunkler wird. Die Menschen sehen anders aus. So wie man vielleicht auch einen Iren von einem Spanier unterscheiden kann innerhalb von Europa, so ist es in Afrika auch. Und der Nubier ist ein Mensch, der durchaus auch in der damals schon international berühmten Metropole Jerusalem aufgefallen ist. Das zweite interessante Wort, das ist der Kämmerer. In alten Übersetzungen wird er als der Eunuch bezeichnet. Kämmerer ist ein Titel, den wir ja auch heute noch kennen. In manchen Orten gibt es einen Stadtkämmerer. Ich bin auch sowas wie ein Kämmerer in unserem Gemeindekirchenrat. Ja, also das sind die Menschen, die für die Finanzen zuständig sind. Aber dieser Kämmerer ist mehr als nur ein Stadtsäckelverwalter. Er verwaltet das Vermögen einer Weltmacht. Die Kandake, das ist ein Königstitel, die hat sich ganz besonders gerne Eunuchen als Wirtschaftsminister eingeholt, weil die Eunuchen als Verschnittene galten, keine Ehe eingingen, oft alleine lebten und offensichtlich auch von Versuchungen gefeit waren. Spannend in unserer Geschichte ist, dass auch die Juden die Verschnittenen kannten, aber ein Verschnittener war eben kein Beschnittener und ein Verschnittener konnte auch nie ein Beschnittener werden. Ein Eunuch war also ausgeschlossen, Jude zu werden. Wohl aber, wie wir in unserer Geschichte erfahren, ein Christ. Und ein letztes, es heißt ein Gewaltiger, ein Machthaber oder auch ein Minister in den modernen Übersetzungen. Wir begegnen hier also einem Mann, der in einer gesellschaftlichen Stellung war, die besonders war. Er gehörte zur politisch führenden Macht und er war in einer wirtschaftlichen Stellung, die sehr, sehr weit oben war. Er fuhr ja auch mit einer Kutsche, damals durchaus für den normalen Mann nicht einfach möglich. Zusammenfassend nochmal, drei Worte, die uns sagen, dass das Weitersagen des Evangeliums, das ist nämlich das, was dann in der folgenden Geschichte kommt, keine geografischen und ethnischen Grenzen mehr kennen sollte. Keine kultischen und auch keine Standesgrenzen. Und das Ganze wird in drei Bezeichnungen deutlich. Äthiopier, Eunuch, Minister. Für den Bibelleser der alten Zeit stellt das die Welt auf den Kopf. Die Botschaft hinter der Geschichte ist die Suche eines Mannes nach Sinn. Vielleicht auch eine Suche nach Gott. Denn was soll ein Nubier anbeten in Jerusalem? Es gibt Theorien, Kandake hat auch Kriege geführt, hat auch in Israel Kriege geführt auf dem Gebiet, hat auch Juden entführt und sie in ihre Dienste genommen, mag sein. Ich sehe in diesem Menschen einen Suchenden. Einer, der religiös interessiert ist und der an eine religiöse Metropole fährt. Jerusalem und der Tempel waren berühmt. Und er kauft sich ein Reiseandenken. Machen Sie doch auch. Ist doch nichts Verwerfliches. Das Reiseandenken, was er sich mitnimmt, ist eine Schriftrolle von Jesaja. Unbezahlbar für den normalen Menschen, aber er war ja gut betucht. Und er liest diese Verse und er sucht in diesen Versen den Sinn und Gott. Und interessant ist, dass Gott ihm antwortet. Er begegnet seinem Suchen, indem er ihm einen Begleiter schenkt. Verstehst du, was du da liest? Ein zweiter Gedanke. Menschen unterwegs zu Jesus entdecken Neues für ihr Leben. Die Bibel, das ist eine Erfahrung, die vielleicht mancher von uns auch gemacht hat, ist ein guter Reisebegleiter. Nicht so sehr, wenn man die Jahreszahlen von irgendwelchen Stadtgründungen wissen will, wohl aber bei der Reise durchs Leben. Die Bibel überbrückt Durststrecken. Sie überbrückt Durststrecken auf der Lebensreise. Und jetzt müssten wir eine Pause machen und Sie müssten sich einfach mal mit Ihrem Nachbarn unterhalten, wo die Bibel oder ein biblisches Wort Ihnen zum Durststiller geworden ist, als Ihnen der Lebensmut schwer war. Aber ich möchte Sie da jetzt nicht verführen. Vielleicht ist das Kirchencafé dann ein richtiger Ort dafür. Denn das, was die Bibel als Reisebegleiter und als Überbrücker von Durststrecken für unsere Lebensreise ist, das ist sie auch an Provokation. Sie fordert uns immer wieder heraus. Und ich finde es spannend, dass Mark Twain gesagt hat, wir machen nicht so sehr die Bibelstellen Angst, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Wer die Bibel liest und sie ihn anrührt, der bekommt plötzlich neue Gedanken. Und er wird mit fremden Sichtweisen konfrontiert. Wir haben letztes Jahr das berühmte Reformationsjahr oder das Jubiläum des Reformationsjahres gefeiert. Etwas so Banales ist passiert, wo man sagt, das kann doch gar nicht sein. Etwas, was 1500 Jahre in der Bibel steht, wird von einem Menschen, der es auch mindestens schon 70 Mal gelesen hat, neu entdeckt. Und die Welt wird aufgerüttelt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so bewusst ist, dass Martin Luther nicht der Erste ist, der diesen Gedanken, der da von Paulus schon formuliert worden ist, mit der Gnade und der Freiheit, schon von anderen Theologen vorher auch schon beschrieben und betont wurde. Aber es gab nicht diese Bewegung. Menschen unterwegs zu Jesus entdecken Neues für ihr Leben. Und ein Neues zum Beispiel für die damalige Christenheit war, dass sich der Auftrag der Ausbreitung des Wortes in seiner Himmelsrichtung geändert hat. In unserer Übersetzung war von Gehe nach Süden die Rede. In alten Übersetzungen heißt es gen Mittag. Also Mittag nicht als Uhrzeit, sondern als Himmelsrichtung. Nach Osten und Westen hatte sich das Wort schon ausgebreitet, aber in den Süden hatte noch niemand den Schritt gewagt. Und durch Philippus und den Kämmerer wird nun eine neue Ausbreitungsrichtung des Wortes betont. Und durch die Begegnung mit Jesus auf dieser Fahrt führt auch der altvertraute Jesaja-Text plötzlich zu einem neuen Sinn. Philippus legt es ihm aus. Er sagt, die Propheten reden von Jesus. Und er führt den Kämmerer hinein in die neue Sichtweise des Alten Testaments und die Deutung auf Jesus und die Gemeinde hin. Wer sich also auf die Bibel einlässt, ist immer unterwegs und nie am Ziel der Erkenntnis, ist nie am Ziel der Buße und nie am Ziel der Gnade. Und deshalb noch ein dritter Gedanke: Menschen, die Jesus erkennen, lassen sich taufen. Der Glaube mündet in der Taufe. Der Glaube gründet in der Taufe. Und die Taufe ist die heilsnotwendige Verbindung mit Jesus. Es ist so etwas wie eine neue Staatsbürgerschaft, die wir bekommen in der Taufe. Und diese Staatsbürgerschaft heißt, du bist Mitglied im Reich Gottes. Haben Sie Fußball-Weltmeisterschaft gesehen? Muffel unter uns, Arm hoch. Spannende Geschichte, wer darf in welcher Mannschaft mitspielen? Und ich habe gestern Abend gerade mit meiner Frau ein Spiel gesehen und es war immer lustig zu sehen, wenn er sagt, ja, und der spielt bei Chelsea und der spielt bei Bayern Leverkusen und der spielt bei Hannover 96. Es spielte aber Russland gegen Kroatien. Entscheidend ist die Staatsbürgerschaft. Verstehen Sie, das ist das, was die Taufe ausmacht. Wir dürfen im Team Gottes mitspielen, weil wir Staatsbürger seines Reiches sind. Nochmal die drei Gedanken. Menschen auf der Suche nach Gott werden nie allein gelassen. Menschen unterwegs zu Jesus entdecken Neues für ihr Leben. Menschen, die Jesus erkennen, lassen sich taufen. Und nur noch kurz eine Frage. Was macht denn die Geschichte so besonders? Sie macht es eben besonders, dass sie in eine neue Richtung weist. Dass sie nach Süden weist in unserer Geschichte, aber auch für unsere innere Einstellung heißt es, neue Blickrichtungen zu gewinnen. Und sie lädt zum Bekenntnis gegenüber Suchenden ein. Wir müssen religiöse Vorurteile überwinden. Und der Eunuch war in der jüdischen Welt eigentlich ein nicht akzeptierter Mann. Wir müssen Vorurteile der Rasse, des Volkes, der Religion überwinden und auch die Vorurteile des Raumes. Die Geschichte sagt, nutze neue Chancen, geh auf die Straße, bleib in Bewegung. Neue Möglichkeiten finden sich in der Bibel und liegen oft am Weg. Und neue Kräfte für das Bekenntnis, neue Kräfte für die neue Richtung, die stehen zur Verfügung. Nun liegt es an uns, den Menschen die gute Botschaft zu bringen und die Antworten auf ihre Fragen aus der Bibel heraus zu lesen, zu deuten. Das macht unsere Lebensreise fröhlich und hoffentlich auch ihre Urlaubsreise. Amen.